Manchmal erschüttern uns biblische Berichte von Gericht und Tod so sehr, dass wir uns fragen, wie sie mit der Liebe Gottes zusammenpassen. Die Geschichte von Korach und der Auflehnung in der Wüste ist eine solche Erzählung: die Erde öffnet sich, Feuer fällt vom Himmel, eine Plage geht durchs Volk. Doch mitten in diesen dramatischen Ereignissen leuchten zugleich Gottes Geduld, seine rettende Vorsorge und der Wert priesterlicher Fürbitte auf. Wer diese Begebenheit sorgfältig betrachtet, erkennt darin einen Spiegel für das eigene Herz und einen Weg, wie Gottes Gnade selbst in Zeiten des Gerichts sichtbar wird. Gott ist der Gott der Geister aller Menschen, Gericht zielt auf das Herz. Mitten im Aufruhr des Volkes wählen Mose und Aaron eine ungewöhnliche Anrede für Gott: Gott, du Gott des Lebensgastes allen Fleisches. Ein einziger Mann sündigt, und du willst der ganzen Gemeinde zürnen. In diesem Namen liegt eine leise, aber tiefgehende Verschiebung der Perspektive. Vor Augen steht eine tobende Menge, geprägt von Empörung, Unglauben und verletztem Stolz, Fleisch in Bewegung. Doch Mose spricht von den Geistern aller Menschen. Er erinnert Gott und zugleich die Leser daran, dass hinter dieser Masse von Körpern und Stimmen einzelne Personen stehen, jeder mit einem Geist, in dem er Gott begegnen kann. Gott sieht den inneren Menschen, nicht nur die sichtbaren Bewegungen des Fleisches. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht und sprachen: O Gott, der Gott der Geister allen Fleisches, soll ein Mensch sündigen, und wirst du über die ganze Gemeinde zürnen. Mose und Aaron bezeichneten Gott damit als den Gott der Geister allen Fleisches. Die Versammlung war zwar aus leiblichen Menschen zusammengesetzt, doch jeder Einzelne in ihr besaß einen Geist. Gott ist nicht der Gott des Fleisches, sondern der Geister der Menschen. Darum ist sein Gericht nie oberflächlich. Wenn sich der Boden öffnet und die Erde ihren Mund öffnete und sie verschlang, und sie fuhren, sie und alles, was ihnen gehörte, lebendig in den Scheol hinab, wirkt das wie ein spektakulärer, äußerer Akt. Doch die Schrift betont, dass diese Männer den Herrn verachtet haben. Die Wurzel des Gerichts ist nicht eine ungeschickte Handlung, sondern eine Haltung, bewusste Verachtung der von Gott gesetzten Ordnung und der von ihm eingesetzten Diener. Gott richtet nicht vordergründig die Lautstärke des Protestes, sondern den Zustand des Herzens, der sich darin zeigt. Der Hinweis auf Scheol, auf Hades als vorläufigen Ort des Totenreichs, weitet den Horizont über das Sichtbare hinaus. Das Geschehen endet nicht mit dem leiblichen Tod, Gericht hat eine Geschichte, die weitergeht. Später beschreibt die Offenbarung, wie am Ende aller Wege der Tod selbst beseitigt wird, und Feuer kam aus dem Himmel hernieder und verschlang sie. Scheol ist wie ein Wartehof vor dem endgültigen Feuersee. Die Bibel scheut sich nicht, diese Ernsthaftigkeit vor Augen zu stellen. Sie will nicht spekulative Neugier wecken, sondern deutlich machen: Gott nimmt unser Inneres gegenüber zu ihm ernster, als wir es je tun könnten. Gerade in dieser strengen Szene leuchtet die Barmherzigkeit auf. Mose und Aaron werfen sich nieder, bevor das Gericht losbricht, sie appellieren an Gottes Wissen um den Einzelnen: soll ein Mensch sündigen, und wirst du über die ganze Gemeinde zürnen. Sie rechnen damit, dass Gott zwischen Anführern und Mitläufern, zwischen hartnäckiger Auflehnung und mitgerissener Schwäche unterscheiden kann und will. Das ist keine Relativierung seiner Heiligkeit, sondern Ausdruck seiner tiefen Kenntnis unseres Inneren. Er ist der Gott der Geister, er kennt den Weg, auf dem ein Mensch verstockt, und er kennt den stillen Seufzer eines Gewissens, das sich noch erreichen lässt. Und sie fielen auf ihr Angesicht und sagten: Gott, du Gott des Lebensgastes allen Fleisches. Ein einziger Mann sündigt, und du willst der ganzen Gemeinde zürnen? Und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang sie und ihre Familien und alle Menschen, die Korach angehörten, und ganzen Besitz. Und sie fuhren, sie und alles, was ihnen gehörte, lebendig in den Scheol hinab, und die Erde bedeckte sie, und sie wurden mitten aus der Versammlung weggerafft. Wer Gott als den Gott der Geister allen Fleisches erkennt, lebt wacher. Sünde ist dann nicht nur eine äußere Verfehlung, sondern Ausdruck eines inneren Weges. Die Geschichte Korachs lädt dazu ein, die eigenen Beweggründe im Licht Gottes betrachten zu lassen und zugleich Trost daraus zu ziehen, dass Gott unser Innerstes besser kennt als wir selbst. Seine Heiligkeit macht unser Herz ernst, seine genaue Kenntnis unseres Geistes bewahrt uns vor Verzweiflung. Zwischen beidem wächst eine ehrfürchtige Zuversicht: Gott handelt nicht willkürlich mit uns, sondern mit dem Blick auf unser wahres Inneres, und genau dort will er uns in die Nähe seines Herzens führen. Priesterliche Fürbitte zwischen Tod und Leben. Nach dem Erdbeben und dem Feuer scheint alles gesagt zu sein. Und doch heißt es wenig später, und die ganze Gemeinde der Söhne Israel murrte am andern Morgen gegen Mose und gegen Aaron und sagte, ihr habt das Volk des Herrn getötet. Gericht ist geschehen, aber das Herz hat sich nicht geändert. Die Plage, die daraufhin ausbricht, ist wie ein letzter, unbarmherziger Spiegel, aus der Mitte der Auflehnung steigt das Gericht auf. An dieser Stelle tritt der priesterliche Dienst in das schwerste Dunkel hinein. Aaron nahm Feuer vom Altar in sein Räucherfass, legte Weihrauch auf die Glut, eilte mit dem Räucherfass zur Versammlung und stellte sich zwischen die Toten und die Lebenden, um Sühne für sie zu erwirken. Da hörte die Plage auf. Dennoch fielen 14.700 Menschen des Volkes dem Tod zum Opfer. Das war Gottes Gericht, das aus der Mitte des widerspenstigen Volkes hervorging. Mose erkennt, was geschieht, und sagt zu Aaron, nimm das Feuerbecken und TU-Feuer vom Altar darauf und lege Räucherwerk auf und bringe es schnell zur Gemeinde und erwirke Sühnung für sie. Denn der Zorn ist von dem Herrn ausgegangen, die Plage hat begonnen. Die Szene verdichtet sich, ein laufender Priester, ein Räucherfass, das Feuer nicht von irgendeiner Quelle, sondern vom Altar. Aaron stellt sich zwischen die Toten und die Lebenden an eine unsichtbare Linie, an der Entscheidung fällt. Dort hört die Plage auf. Das, was sie stoppt, ist kein Argument, keine politische Verhandlung, sondern der Duft des Räucherwerks, der vor Gott aufsteigt. Das Räucherwerk ist in der Sprache der Bibel ein dichtes Bild für Christus selbst, seine kostbare Person, sein vollkommenes Werk, sein Wohlgeruch vor dem Vater. Der Altar verweist auf das Kreuz, das Feuer vom Altar erinnert an das Opfer, das Christus gebracht hat. Wenn Aaron Räucherwerk auf dieses Feuer legt, tritt er mit der Wirksamkeit des Opfers vor Gott. Sein Platz zwischen den Toten und den Lebenden ist ein Schatten des Ortes, den Christus als Hohepriester einnimmt. Er steht in der Mitte, zwischen Gott und den Menschen, zwischen verdientem Gericht und geschenkter Rettung. Seine Fürbitte ist nicht bloß ein gutes Wort, sondern hat das Gewicht seines eigenen Blutes. Die 250 Räucherschalen der Rebellen werden später zu Blechen gehämmert und als Überzug für den Altar befestigt. Gott verwandelt das Werkzeug der Anmaßung in ein dauerhaftes Mahnmal seiner Ordnung. Es ist, als ob der Altar von nun an spricht, Nähe zu Gott ist nicht ein Spiel der Konkurrenz, wer geistlich begabter, charismatischer oder eindrucksvoller auftritt, sondern ein Geschenk, das an den von Gott eingesetzten Priester gebunden ist. Nicht jeder, der ein Räucherfass in die Hand nimmt, steht darum wirklich für das Volk ein, wahrer priesterlicher Dienst geschieht auf dem Boden des Altars, in Übereinstimmung mit Gottes Weg. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel murrte am andern Morgen gegen Mose und gegen Aaron und sagte, ihr habt das Volk des Herrn getötet. Und es geschah, als die Gemeinde sich gegen Mose und gegen Aaron versammelte, da wandten sie sich zum Zelt der Begegnung, und siehe, die Wolke bedeckte es, und die Herrlichkeit des Herrn erschien. Und Mose sagte zu Aaron, nimm das Feuerbecken und TU-Feuer vom Altar darauf und lege Räucherwerk auf und bringe es schnell zur Gemeinde und erwirke Sühnung für sie. Denn der Zorn ist von dem Herrn ausgegangen, die Plage hat begonnen. Priesterliche Fürbitte ist ein Leben an der Grenze, dort, wo Schuld, Urteil und Gnade sich begegnen. Die Geschichte Aarons zeigt, dass Gott den Duft des Räucherwerks ernst nimmt, Fürbitte im Namen Christi ist kein frommes Beiwerk, sondern Teil seines Handelns in der Welt. Wer im Glauben an diesen Hohepriester lebt, trägt die Menschen nicht mit moralischer Überlegenheit, sondern mit dem Bewusstsein, selbst nur durch seine Fürbitte zu stehen. In dieser Haltung wird Beten zu einem stillen Stehen zwischen Tod und Leben, getragen von der Gewissheit, dass Christus selbst den Platz zwischen Gott und uns nicht aufgibt. Vergebung mit Konsequenzen und der Ruf zur heiligen Ehrfurcht. Im Rückblick auf 4. Mose 16 fällt auf, Gott verwirft sein Volk nicht, obwohl es schwer sündigt. Korach und seine Anhänger werden gerichtet, aber Israel bleibt als Ganzes bestehen. Gott spricht weiter, führt sie weiter, bleibt in ihrem Lager gegenwärtig. Es ist echte Vergebung, kein bloßer Aufschub. Gleichzeitig ist das Gericht unübersehbar, und Feuer ging aus von dem Herrn und fraß die 250 Männer, die das Räucherwerk dargebracht hatten, und durch die Plage sterben weitere Tausende. Vergebung hebt hier nicht alle Folgen auf, sondern begleitet und durchdringt eine harte Zucht. Wenn wir Gottes Art des Richtens betrachten, sehen wir, dass er sein Gericht aus drei Richtungen vollstreckt, von der Erde, vom Himmel und aus dem Inneren der Aufständischen. Die Aufständischen werden dadurch jedoch nicht unterworfen. Tatsächlich hat Gott nach dem Zeugnis der Bibel die Menschen niemals durch Gericht unterworfen. Nach den 1000 Jahren der Läuterung im tausendjährigen Reich wird das Menschengeschlecht weiterhin rebellieren. Gottes Gericht unterwirft die Menschen nicht, sondern verzehrt sie. Die Schrift scheut sich nicht, diese Spannung stehen zu lassen. Sie zeigt, dass es eine Weise der Vergebung gibt, die durch Strafe hindurchgeht. Gott hebt die ewige Verdammnis auf, aber er lässt zeitliche Konsequenzen zu, um seine Heiligkeit zu bewahren und sein Volk zu prägen. Der Hebräerbrief spricht von einer väterlichen Zucht, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. In Korachs Geschichte ist diese Zucht so drastisch, weil hier nicht eine private Verfehlung, sondern eine offene, kollektive Auflehnung gegen Gottes Ordnung vorliegt. Das Gericht macht sichtbar, die Nähe des heiligen Gottes ist keine neutrale Größe, sie ist Leben für die Demütigen, aber ein verzehrendes Feuer für den Hochmut. Zugleich macht der Bericht deutlich, dass Gericht allein das Herz nicht verwandelt. Trotz der dramatischen Ereignisse heißt es später, jeder, der irgend der Wohnung des Herrn naht, der stirbt. Sollen wir denn ganz und gar vergehen? Das Volk bleibt innerlich distanziert, voller Furcht und Misstrauen. Und die Bibel blickt noch weiter, nach 1000 Jahren Reich Christi auf Erden wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird ausgehen, die Nationen zu verführen, und Feuer kam aus dem Himmel hernieder und verschlang sie. Selbst Jahrhunderte göttlicher Gerechtigkeit und Herrlichkeit machen das Menschengeschlecht nicht von sich aus treu. Gericht kann einschränken, reinigen, vernichten, aber nicht erneuern. Erneuerung kommt von einer anderen Seite, aus der Gnade, die das Herz erreicht, aus dem Geist Gottes, der den inneren Menschen neu macht. Der Scheol, von dem 4. Mose spricht, und der Feuersee der Offenbarung treffen sich am Kreuz, dort trägt Christus stellvertretend das endgültige Gericht, das uns gilt. Darum kann Paulus sagen, dass für die, die in Christus Jesus sind, keine Verdammnis mehr ist. Wer das ernst nimmt, lebt nicht leichtfertig, sondern gewinnt eine neue Art Ehrfurcht. Nicht mehr die Angst vor Strafe treibt, sondern das Staunen darüber, wie viel gekostet hat, dass wir in der Nähe dieses heiligen Gottes leben dürfen. Und Feuer ging aus von dem Herrn und fraß die 250 Männer, die das Räucherwerk dargebracht hatten. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird ausgehen, die Nationen zu verführen, die an den 4 Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, und Feuer kam aus dem Himmel hernieder und verschlang sie. Vergebung mit Konsequenzen ist kein Widerspruch, sondern Ausdruck eines Gottes, der zugleich heilig und gnädig ist. Die Geschichte von Korach bewahrt davor, die Gnade in billige Nachsicht zu verwandeln oder die Heiligkeit Gottes in trostlose Härte. Wer in Christus lebt, darf wissen, das endgültige Gericht ist getragen, und doch nimmt Gott unser Leben ernst genug, um uns durch erfahrbare Folgen zu erziehen. Aus dieser Gewissheit kann ein ehrfürchtiger, aber freier Lebensstil wachsen, geprägt von Dankbarkeit für das errungene Heil und von der Bereitschaft, unter Gottes formender Hand zu bleiben. Herr, heiliger und barmherziger Gott, vor dir erkennen wir, wie tief die rebellische Natur des gefallenen Menschen ist und wie sehr auch unser eigenes Herz deine Gnade nötig hat. Danke, dass du uns nicht dem Gericht überlässt, sondern deinen Sohn als unseren Hohenpriester gegeben hast, der zwischen Tod und Leben steht und für uns eintritt. Lehre uns, deine Heiligkeit ernst zu nehmen, ohne vor dir zurückzuweichen, und schenke uns eine heilige Ehrfurcht, die uns in deiner Gnade bewahrt. Lass die Erinnerung an deine Wege mit Israel unsere Herzen demütig machen und unsere Zuversicht in das vollbrachte Werk Jesu vertiefen, damit wir in dieser Welt als Menschen leben, die durch Barmherzigkeit getragen sind. Stärke in uns das Vertrauen, dass keine Anfechtung und kein Gericht das letzte Wort haben, sondern deine rettende Liebe in Christus. Amen.